Ja, herzlich willkommen dann zum letzten Vortrag im Business-Drang an diesem Nachmittag, was Brot kaufen und Cloud Computing gemeinsam haben. Chris Schläger von der Amazon wird uns dazu in seinem Vortrag berichten.
Ja, hallo, willkommen zu meinem Vortrag. Ich möchte heute Ihnen etwas über Cloud Computing erzählen. Und zwar ist es ein recht, ja, ich sag mal, unüblicher Ansatz. Ich werde sehr viel aus der Volkswirtschaftslehre hier verwenden, aber nicht weglaufen. Nach der Hälfte des Vortrags wird es Technik und ich habe sogar eine Folie mit Source Code. Also bitte nicht die Panik kriegen, aber der Erste hat schon Panik. Okay, gut. Schauen wir mal. Gut. Nur so der Informationshalber, wer benutzt denn schon einen externen Cloud-Provider? Nicht sehr viele. Gut, prima, weil an die richte ich mich im Wesentlichen nicht. Speziell, wenn Sie schon Kunde bei Amazon Web Services sind, dann herzlichen Glückwunsch, vielen Dank, aber Sie werden wahrscheinlich nicht allzu viel Neues lernen. Wenn Sie noch keine Cloud-Computing-Umgebung nutzen, dann sind Sie jetzt richtig. So, bevor ich loslege, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin in zwei Rollen tätig bei Amazon. Zum einen bin ich der Direktor der Kern- und Hypervisor-Entwicklung bei Amazon. Das heißt, ich bin dafür zuständig, dass alle Server von Amazon einen Betriebssystemkern haben und für die virtualisierten Rechner auch einen Hypervisor. Die zweite Funktion, die ich habe, ich bin der Geschäftsführer der Amazon Development Center GmbH, hier in Deutschland. Das ist also die Firma, die alle Softwareentwickler von Amazon hier in Deutschland anstellt. Wir sind also unter anderem in Berlin vertreten, in Aachen. Ich persönlich bin in Dresden. Dort ist auch die komplette Kernel- und Hypervisor-Entwicklung von Amazon. Und dann haben wir auch in München noch eine Gruppe von Entwicklern. In der Regel ist es so bei Amazon, dass die Standorte Kompetenzzentren sind, die eigentlich sehr selbstverantwortlich ihre entsprechenden Themen betreuen. Zum Beispiel Machine Learning kommt weitestgehend aus Berlin. OpsWorks, unsere DevOps-Lösung ebenfalls. Die Teams in Dresden, sagte ich schon, beschäftigen sich mit Kern- und Hypervisor-Technologien. Und in München ist zum Beispiel die Suche angesiedelt. A9, falls das jemand noch kennt, der Search Engine von Amazon. Alle Standorte wachsen. Die Amazon Development Center GmbH ist relativ neu. Die wurde vor etwas mehr als 3 Jahren gegründet und ist also seitdem auch schon auf weit über 150 Mitarbeiter gewachsen. Falls Sie Interesse haben, irgendwo in dem Bereich bei Amazon zu arbeiten, kommen Sie gerne mal an unserem Stand vorbei. Wir sind unten in der Hauptgasse. Oder ich habe am Ende noch eine URL, da können Sie auch noch definitiv mehr erfahren. Aber am besten einfach mal einen unserer Kollegen ansprechen. Ich glaube, ich habe hier 7, 8 meiner Kollegen hier vor Ort. Hier vorne, die Caroline ist auch da. Falls also jemand Interesse hat, bei uns zu arbeiten, einfach einen von uns ansprechen. Wir sind da sehr offen. Gut, so, dann widmen wir uns mal dem Thema Cloud Computing. Das ist ein sehr emotionales Thema. Das merke ich immer wieder, wenn ich mit Leuten darüber rede, speziell die, die noch nicht in der Cloud sind. Und wenn man dann mal so ins Gespräch kommt, dann gibt es im Prinzip 2 Fragen, die eine Rolle spielen. Würden Sie einem Fremden trauen, Sie mit lebenswichtigen Ressourcen zu versorgen? Die intuitive Antwort ist nein. Würden Sie einem Fremden Ihr Vermögen anvertrauen? Auch da ist in der Regel die intuitive Antwort nein. Aber dann müsste man, wenn man eigentlich das konsequent mit nein beantwortet, mindestens sein eigenes Getreide anbauen und sein eigenes Brot backen, weil Brot ist eine lebenswichtige Ressource und ich bezweifle, dass irgendjemand in diesem Raum sein eigenes Getreide anbaut. Auch wenn Sie die erste Frage mit nein beantwortet haben. Ebenso wird kaum noch jemand das Geld unterm Kopfkissen hüten. Wobei, da muss ich jetzt langsam wieder vorsichtig werden. Gründe, Geld der Bank zu geben, werden ja doch leider immer weniger. Aber nichtsdestotrotz ist das Standardmodell ja doch, dass man sein Geld irgendwie zur Bank bringt, wenn man es denn hat. Und warum tut man das? oder warum ist man da nicht konsequent? Und gerade beim Thema Cloud Computing gibt es diese Animositäten, diese doch etwas nicht ganz erklärbaren. Ich möchte versuchen, das jetzt mal ein bisschen aufzuarbeiten und vor allen Dingen Gründe zu liefern, warum das eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, nicht in die Cloud zu gehen. Wer also irgendwo mehr als einen Rechner braucht und den im eigenen Datenzentrum betreibt, der schmeißt zumindest Geld zum Fenster raus. Warum das so ist, möchte ich gerne jetzt erläutern. Und zwar, jetzt kommt die volkswirtschaftliche Betrachtung ins Spiel. Der Hauptgrund, weshalb es eigentlich keinen Sinn macht, ein eigenes Rechenzentrum in irgendeiner Form zu betreiben, sind die sogenannten Skaleneffekte. Da sind vier Punkte, die da im Wesentlichen eine Rolle spielen. Zum einen Effizienzgewinne, Erfahrungsgewinne, die Einkaufsmacht spielt eine ganz gewaltige Rolle. Und dann gibt es noch so einen etwas komplizierten Term, der nennt sich Fixkostendegression. Das sind so die Themen, die ich jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen näher erläutern will, weil ich denke mal, die meisten von Ihnen haben keine Volkswirtschaftslehre gehört und können erstmal mit den Begriffen nicht ganz so viel anfangen. Ich werde aber versuchen, das auf relativ einfach verständliches Niveau runterzubrechen, sodass am Ende jeder eigentlich das versteht. Und da kommt jetzt das Brot ins Spiel wieder. Jeder weiß, wenn Sie 5 Brote backen müssen, dann kann man das noch von Hand machen. Das ist kein großer Aufwand. Wenn Sie aber den Auftrag kriegen, 500 Brote zu backen, dann werden die meisten Leute anfangen zu überlegen, wie muss ich das denn jetzt machen? Da kommt dann das Thema Automatisierung ins Spiel. Jeder weiß, wenn ich etwas ganz oft machen muss, dann kann man in Techniken, in Prozesse investieren, die einem das Leben leichter machen. Das lohnt sich nicht für 5 Brote. Aber wenn ich 500 oder 5000 Brote machen muss, dann lohnt es sich tatsächlich, in Maschinen zu investieren, die Prozesse zu optimieren, etc. Und das ist das, was man allgemein als Effizienzgewinn bezeichnet. Wenn ich einfach etwas sehr oft machen muss, dann kann ich mir überlegen, wie ich das möglichst optimiere. Und die Kosten für den einzelnen Vorgang werden immer geringer, obwohl ich zusätzlich zum eigentlichen Backen noch in viele andere Dinge investieren muss. Das sind die Effizienzgewinne. Der nächste Punkt, und das möchte ich ja gerne noch übertragen auf die Cloud, damit das auch klar wird. Wenn Sie einen Rechner haben, ja, den können Sie auch zu Hause haben. Das ist also überhaupt kein Problem. Wenn Sie 10 Rechner haben, kann man auch noch machen. Aber derjenige, der 100 Rechner betreuen muss oder 1000 oder 10.000, wird es immer effizienter können als Sie selber. Und da sind viele Dinge. Da spielt nicht nur die Installation eine Rolle, da spielt auch der Betrieb eine Rolle. Der Overhead ist einfacher zu verteilen. Und Overhead sind viele Faktoren. Zum Beispiel das Thema Sicherheit. Wenn Sie ein Rechenzentrum absichern müssen, das sehr groß ist, dann können Sie da sich ein Team leisten, das quasi rund um die Uhr den kompletten Netzwerktraffic überwacht, das sofort einschreitet, wenn irgendwelche verdächtigen Traffic-Patterns entstehen. Das ist ein Service, den können Sie sich aber nur leisten, wenn Sie ein entsprechend großes Rechenzentrum haben. Und das spielt eigentlich keine Rolle, für wie viele Rechner Sie diesen Service leisten. Wenn Sie aber Ihr eigenes Rechenzentrum betreiben, dann wird es schwierig, dass Sie da ein Team von, ich schätze mal, mindestens 10, 15 Mann oder Frauen zur Verfügung stellen müssen, um diesen Rund-um-die-Uhr-Betrieb leisten zu können. Und einfach da hat Cloud Computing den riesen Vorteil, wenn Sie bei uns, bei der Amazon Cloud, Ihren Rechner haben, dann kriegen Sie den DDoS-Schutz und diverse andere Sicherheitsleistungen quasi einfach mit dazu. Die müssten Sie in Ihrem eigenen Rechenzentrum sehr, sehr teuer kaufen. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Punkt. Erfahrungsgewinne. Auch das ist den meisten offensichtlich klar. Übung macht den Meister. Wenn Sie was häufiger machen, werden Sie besser. Wenn Sie etwas immer wieder tun, können Sie es optimieren. Wenn man ein Brötchen backt, dann kriegt man irgendwie so ein rundes, so ein Teigling zusammen, der wird dann im Ofen braun und man ist stolz. Aber die Bäckerei, die das täglich jeden Morgen macht, jeden Morgen Tausende von Brötchen macht, die ist da einfach besser. Und genauso ist es wieder beim Cloud Computing. Ein kleines Rechenzentrum hat immer das Problem, dass manche Probleme sehr selten auftreten. Je größer Sie die Verfügbarkeit aber gestalten wollen, desto wichtiger ist es, dass Sie auch seltene Probleme sehr gut beherrschen. Weil Sie möchten ja sofort reagieren können. Wenn Sie irgendwann mal sich um Ausfallzeiten kleiner als 10 Minuten Gedanken machen, dann wird das im eigenen Rechenzentrum extrem schwierig. Weil das heißt nämlich konsequenterweise, dass Sie auch nachts um 3 da noch ein fähiges und groß genuges Team im Rechenzentrum sitzen haben, die dann darauf reagieren, dass irgendwo bei einem Sturm das Dach leicht undicht geworden ist und plötzlich die hintere Reckreihe beregnet wird. Und da macht es sich einfach wieder bemerkbar, bei großen Rechenzentren können Sie sich das erlauben, dass da ein Team von 10, 15 Mann Minimum zu jeder Tages- und Nachtzeit vorhanden ist, das auch solche Dinge dann angeht. Das ist sehr schwierig, selbst in mittelgroßen Rechenzentren. Diesen Service kriegen Sie bei uns einfach wieder mit dabei. So, der nächste Punkt, die Einkaufsmacht. Und da wird es eigentlich sehr interessant, weil da geht es jetzt plötzlich ums Geld. Wenn Sie 5 Brötchen kaufen, kosten die, ich glaube, ungefähr 1,50 Euro. Ich muss zugeben, ich habe länger schon keine Brötchen mehr gekauft. Aber ich glaube, der Preis stimmt ungefähr. Wenn Sie 50 Brötchen kaufen, dann kann man schon mit dem Bäcker verhandeln. Dann wird es vielleicht schon günstiger. Aber richtig spannend wird es zum Beispiel bei 5.000 Brötchen. Da kann man nämlich nicht nur sagen, ja, mach's billiger, sondern bei 5.000 Brötchen kann man zum Bäcker gehen und sagen, ich hätte gern aber die mit Karotten. Man die jetzt unbedingt braucht, weil man da hingestellt, aber das geht. So, wenn Sie das mal übertragen, wenn Sie Rechner kaufen, dann gehen Sie in der Regel zu irgendeinem Hersteller und kaufen Rechner. Der bietet Ihnen an, was Sie gerade im Programm haben und das nehmen Sie. Und selbst wenn Sie 10 Racks kaufen oder 100 Racks kaufen oder auch noch 1000 Racks kaufen, dann wird er Ihnen ziemlich genau das anbieten, was er gerade im Programm hat. Wenn Sie aber eine Größe haben wie Amazon Web Services, dann gehen Sie nicht hin und kaufen den Rechner von der Stange, sondern dann können Sie hingehen und sagen, wir hätten gerne den Rechner genau so gebaut, mit genau den Komponenten, die wir haben wollen. Und im Extremfall kann man auch sagen, ich hätte gern auch diesen Chip mit der Funktion, aber nicht mit der Funktion. Und wenn Sie da noch 5 Watt sparen können, dann bauen Sie das auch noch ein. Und da kommen Sie irgendwann an einen Punkt, wo der große Rechenzentrumsprovider einen riesigen Kostenvorteil hat. Und den kann man dann natürlich auch an die Kunden weitergeben. Sie kaufen nämlich nur noch das, was sie brauchen. Sie kaufen in riesigen Mengen. Und zusammen mit dem Erfahrung, mit dem Betrieb davon, kommen sie auf Zuverlässigkeiten, auf Sicherheitsniveaus, die sehr, sehr schwer sind, wenn nicht sogar unmöglich sind, in kleinen Rechenzentren überhaupt nachbilden zu können. So, und dann kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, der auch wieder mit Geld zu tun hat, und das ist die Fixkostendegression. Zum Backen braucht man immer irgendeinen Ofen. Da kommt man nie drum rum. Für wenig Brötchen tut es ein kleiner. Für viele Brötchen kann man dann schon einen größeren kaufen. Allerdings ist es so, dass je mehr Brötchen Sie backen, egal welchen Ofen Sie dafür dann brauchen, sind die Fixkosten für den Ofenbackanteil immer geringer. Auch das ist wieder so ein Hebel, der dazu führt, dass der Betrieb eines großen Rechenzentrums deutlich günstiger ist als dem eines kleinen. Und den kann man natürlich dann weitergeben an die Kunden. So, ja, was nützt uns das alles? Was ich da eigentlich mit verdeutlichen wollte, ist, dass Cloud Computing ist was Neues. Und wie jede neue Sache führt Cloud Computing erstmal zu Ängsten. Jeder Wechsel führt dazu, dass Leute alle möglichen Gründe finden, warum der Wechsel gefährlich, riskant oder nicht gut ist. Wenn man es aber sehr nüchtern betrachtet, dann gibt es eigentlich sehr gute Gründe, in die Cloud zu wechseln. Und das sind Gründe, die die Menschheit im Grunde seit Jahrtausenden durchläuft. In der Bronzezeit hat der Mensch angefangen, sich zu spezialisieren. Es haben sich Leute Spezialfähigkeiten angeeignet und die dann als Dienst anderen Leuten zur Verfügung gestellt. Dazu wurde die Gruppe, der Stamm, insgesamt effizienter. Es wurde arbeitsteilig gearbeitet. Und das war ein Riesensprung für die Menschheit. Und den haben wir eigentlich kontinuierlich fortgesetzt. In der IT sind wir da noch ein bisschen zurückhaltend im Moment. Weil gerade dieser Sprung in die Cloud ungefähr genau den gleichen Effekt nämlich hat. Da gehe ich jetzt gleich nochmal etwas ausführlicher darauf ein, wieso das so ist. Aber im Wesentlichen ist es so, dass Sie, wenn Sie ein Geschäft haben, dann möchten Sie sich gerne auf Ihre Kernkompetenz fokussieren. Und alles das, was Sie nicht brauchen, um sich in Ihrer Kernkompetenz gegenüber der Konkurrenz abzusetzen, können Sie einkaufen. Das sind Standardprodukte. Und diese Standardprodukte möchten Sie zu möglichst günstigen Preisen einkaufen. Und dann schaffen Sie es, durch die Spezialisierung, durch Ihren Fokus auf Ihre Kernkompetenz, sich tatsächlich gegenüber dem restlichen Markt weiterzuentwickeln. Dann können Sie Marktführer werden. Das erläutere ich gleich nochmal ein bisschen besser. So, aber, jetzt kommt das große Aber. Jede Spezialisierung generiert Abhängigkeiten. Und das ist immer der große Gegenpunkt. Aber wenn ich in die Cloud gehe, dann bin ich ja abhängig vom Cloud-Provider. Selbstverständlich, ja. Aber wenn ich nicht in die Cloud gehe, kann ich Ihnen auch versprechen, werden Sie wahrscheinlich nicht mehr langfristig wettbewerbsfähig sein. Was haben wir denn da für Optionen? Wie kann man denn damit umgehen? Das ist natürlich erstmal ein klassisches Dilemma. Ich kann sagen, ich fürchte diese Abhängigkeiten und versuche alles selber zu machen. Aber dann kann ich Ihnen versprechen, wird die Konkurrenz eine Chance haben, Sie zu überholen. Derjenige, der die Cloud nutzt, hat damit den Wettbewerbsvorteil, weil er kann sich auf seine Kernkompetenz, sein Geschäft konzentrieren und besser sein und billiger sein als Sie. Die andere Möglichkeit ist, Sie kaufen Dienste ein, werden selber zum Spezialist und damit haben Sie eine Chance, Marktführer zu werden. Das sind die zwei aus der Volkswirtschaft sehr klaren Wege, die Sie beschreiten können. Und wenn Sie sich Marktführer angucken, dann sehen Sie das auch immer wieder. Da ist genau dieses Muster immer wieder zu erkennen. So, trotzdem gibt es ja noch diese Abhängigkeit. Die habe ich jetzt noch nie wegdiskutiert. Die werde ich auch nie wegdiskutieren können. Aber Sie können das Konzept der Risikominimierung anwenden. Die Cloud wird immer eine Abhängigkeit bringen. Aber Sie können versuchen, das Risiko, das Sie durch die Abhängigkeit bekommen, zu minimieren. Indem Sie zum Beispiel einen vertrauenswürdigen Anbieter wählen. Wie machen Sie das? Schauen Sie sich an, wer auch noch bei dem Anbieter ist. Gucken Sie einfach mal die Referenzkundenliste durch. Schauen Sie sich da an, wer ist es, wer hat sich denn getraut, das schon zu machen? Ist da jemand, der ähnlich aufgestellt ist wie ich? Bei Amazon Web Services gibt es da eine extra Webseite, da finden Sie eine lange Liste von Referenzkunden, die möchte ich Ihnen jetzt gerne ersparen, weil es sind Seiten von Folien, die sich nur damit beschäftigen. Aber man kann sich das genau angucken und sehen, ob es passt. Ja, eine Frage.
Bei Amazon, wie sieht dort die Spezialisierung aus? Weil ich sehe jetzt Bücher von Amazon, also E-Books, weil ich sehe riesengroßen Versandhandel, mittlerweile produziert alles auch Drohnentechnologie und Webservices.
Achso. Ja, die Frage war, wie sieht die Spezialisierung bei Amazon aus? Ja, das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger, weil Amazon ist eine recht große Firma. Wir haben über 200.000 Mitarbeiter. Wir haben uns anfänglich auf das Thema Retailing, also Webshop, spezialisiert. Und ich glaube, da relativ erfolgreich uns spezialisiert. Haben uns dann später auf Themen wie Cloud Computing spezialisiert. Und aufgrund der Größe gibt es da durchaus Möglichkeiten, sich auf mehrere Gebiete zu spezialisieren. Aber es ist auch so, dass wir Dinge einkaufen, wo wir keine Wettbewerbsvorteile sehen, aber da, wo wir glauben, dass wir tatsächlich dem Markt überlegen sind, mit eigener Technologie, mit eigenen Dingen, wo wir glauben, die besseren Lösungen für den Kunden zur Verfügung stellen zu können, da versuchen wir, in den Markt reinzugehen und präsent zu sein. Vielfach klappt das, aber Garantien gibt es da natürlich auch keine. Gut, ja, Risikominimierung. Der zweite Weg ist, haben Sie einen Plan B? Was passiert, wenn der Cloud-Anbieter ausfällt? Was mache ich da? Diesen Plan sollten Sie auf jeden Fall haben. Keine Frage. Auch da kann man sich wieder unsere Referenzkundenliste angucken. Da gibt es durchaus Firmen wie zum Beispiel Netflix, die sich genau über solche Themen viele Gedanken gemacht haben und die auch mit guten Konzepten herkommen. Ja, allgemein kann man sagen, dass das Risiko und der potenzielle Gewinn durch die Abhängigkeit einfach in einem vernünftigen Verhältnis sein müssen. Das Risiko wird nie null sein, aber der Gewinn ist das, was Sie reizt. Das müssen Sie dann gegeneinander abwägen, und wenn das in einem vernünftigen Verhältnis steht, und für die meisten Leute steht es in einem vernünftigen Verhältnis, weil ich glaube, man kann das Risiko recht gut minimieren. Sie können mit einem ordentlichen Plan B dem Worst Case, dass der Cloud-Provider ausfällt, durchaus entgegentreten. Es ist nicht perfekt, aber es ist immerhin eine Möglichkeit, die gangbar ist. Gut, so, jetzt habe ich viel über... Ja, gerne. Ja, die Frage, was ist ein vernünftiges Verhältnis?
Genau,
ja?
Also es kann so oder so sein. Ich verstehe jetzt nichts. Was heißt ein vernünftiges Verhältnis?
Naja.
Also wie viel Gewinn und Risiko sollte ich einfach eingehen?
Ja, das ist eine Entscheidung, die muss jeder für sich selber fällen. Wo da eine klare Grenze gibt, ich glaube nicht, dass es eine Formel gibt. Aber Sie können zum einen versuchen, den Gewinn zu maximieren, wenn Sie sehen, ich habe hier einen Pfad, um Marktführer zu werden, um neue Märkte zu erschließen, um effizienter meine Produkte in den Markt bringen zu können, dann machen Sie mehr Gewinn. Auf der anderen Seite, wenn ich mich in die Abhängigkeit von einem Provider begebe, dann ist es ein Business-Risiko. Das heißt, ich habe unter Umständen im schlimmsten Fall einen Ausfall von einem Monat, zwei Monaten des Geschäftsbetriebs, weil ich einen Providerwechsel machen muss.
Wenn das ein oder zwei Monaten ist, dann geht leider schon.
Naja, man kann das auch schneller machen. Also ich glaube nicht, dass man das so macht, wenn man das geschickt anstellt. Und da kann ich jetzt nur wieder auf unsere Referenzkunden verweisen. Netflix hat sich da schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht, was passieren würde, wenn sie von Amazon Web Services weg müssten. Und die haben entsprechende Pläne entwickelt, wie sie das da entsprechend handhaben. Weil für die ist das eine nicht abstrakte Gefahr. Immerhin stehen die zu direkter Konkurrenz zu einem anderen Amazon-Produkt, nämlich Amazon Prime Video. Und insofern muss man sich da schon gewisse Überlegungen machen. So extrem ist es nicht für jeden. Ich glaube, für eine kleine Firma ist es gar nicht so einfach. Sie müssen einfach sehen, kann ich meine Daten irgendwo anders noch sichern zum Beispiel? Und wie schnell brauche ich, um die Server woanders wieder in Betrieb zu nehmen?
Aber ist vielleicht schon sehr hilfreich, wenn Sie einfach so in Zahl dafür stehen. Also ich meine, wenn ich dann zum Beispiel so eine teure Lösung, also Cloud Computing Lösung kaufe, dann wäre schon schöner, wenn ich wissen, also wie viel Risiko und was, also wie stehen Risiko und Gewinn gegeneinander ungefähr, damit ich also sagen kann, okay, im Vergleich mit anderen Anbietern, wenn die auch gleiche Kosten, aber weniger Risiko oder irgendwas so in der Hand, dass man sagt, okay, hier kann ich so einen Anhaltspunkt haben.
Ja.
Im Vergleich mit anderen Anbietern wäre vielleicht eine Möglichkeit.
Ja, wie gesagt, das ist eine sehr individuelle Abwägung. Das kann man, glaube ich, jetzt nicht so verallgemeinern. Aber wir können das gerne mal unten am Stand noch weiter durchdiskutieren, okay. Wie das dann speziell für Sie passt oder nicht passt. Okay? Gut, so, dann gehen wir mal weiter. Das war jetzt der abstrakte Teil. Ich hoffe, ich habe Ihnen einigermaßen darstellen können, dass diese wahrgenommene Gefahr, diese Hemmschwelle in die Cloud zu gehen, eigentlich gar nicht so groß ist. Dass es durchaus eine vernünftige Entscheidung ist, das zu tun, und dass man dadurch auch eine Menge Gewinn beimachen kann, weil in der Regel die Cloud auf jeden Fall billiger ist als jedes eigene Rechenzentrum, mehr Sicherheit bietet, weil das ist Niveau an Sicherheit, was Sie bei einem großen Cloud-Provider wie Amazon Web Services bekommen, Sie mit Sicherheit nicht selber erreichen können. Gut, schauen wir uns mal an, was denn eine Cloud so ist. Die Cloud hat sich im Laufe der Zeit sehr weit entwickelt. Amazon Web Services ist jetzt ziemlich genau 10 Jahre alt. Wir haben also vor 5 Tagen unser 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Damals wurde der erste Dienst S3, Simple Storage Service, gelauncht. Ist jetzt gar nicht mehr aufgeführt, ist jetzt hier in dem blauen Block unter Storage zu finden. Kurz danach haben wir Compute-Leistungen angeboten, also quasi die virtuellen Rechner, die man im Internet bei uns mieten kann, stundenweise. Und dann kamen viele weitere Dienste hinzu, Basisdienste wie das Content Delivery Network, Datenbank-Services oder auch die gesamte Networking-Funktionalität mit VPCs, also Virtual Private Networks oder Direct Connections, wo man dann sein eigenes Rechenzentrum direkt mit dem Private Network in unserem Rechenzentrum zusammenschließen kann. Darauf aufbauend haben wir eine ganze Reihe Dienste entwickelt, Security und Compliance. Ein für viele Kunden sehr wichtiger Teil, dass man Identity-Management-Dienste zur Verfügung hat, ähnlich wie Active Directory zum Beispiel, Access Control, Key Management und Storage, diverse Monitoring-Dienste, Firewall etc. Also da haben wir ein ganzes Portfolio an Diensten im Laufe der Zeit entwickelt. Was tut man denn dann in der Cloud? Man kann natürlich sagen, okay, ich benutze Basisdienste wie S3 oder Dynamo, unsere Datenbanken, speichere da meine Daten. Dann kann ich noch Compute-Dienste nutzen, EC2, die Elastic Compute Cloud, und kann dort Rechenaufgaben lösen. Das ist ein durchaus gängiger Weg, aber viele Leute möchten sich gar nicht auf diese relativ tiefe Ebene runterlassen. Die möchten gerne Applikationen oder Lösungen in der Cloud betreiben. Und auch dafür haben wir ein ganzes Portfolio im Bereich Datenanalyse, Big Data, Data Warehouse, dann diverse App-Services, um mobile Applikationen zu unterstützen. Für Software-Developer haben wir eine ganze Reihe von Diensten bis hin zum DevOps, also dem Verwalten von großen Mengen an Rechnern. Das ist also so der Kernbereich der Cloud heutzutage. Das Thema Internet of Things wird immer wichtiger. Wir haben mittlerweile eine ganze Sparte an Services, sieht man da, die sich speziell mit der Anbindung von Internet of Things an die Cloud beschäftigt. Also Internet of Things und Cloud sind quasi kaum noch trennbare Begriffe. Die Sensoren im Internet, die Devices, diese Smart Devices, sind ja in der Regel gar nicht so smart. Das heißt, die sammeln Daten oder zeigen Dinge an, sind aber darauf angewiesen, dass sie eigentlich ihre Intelligenz oder ihr ganzes Datenvolumen aus der Cloud bekommen. Also in der Regel sind Internet of Things Dinge immer an die Cloud angebunden. Und da haben wir das entsprechende Backend zur Verfügung. Wir sind aber auch gewachsen, zum Beispiel in den Enterprise-Bereich. Also bei uns kann man mittlerweile komplette virtuelle Desktops bekommen. Das heißt, Sie müssen sich mit der Administration Ihrer Geräte kaum noch beschäftigen. Alles, was irgendwie einen Browser anzeigen kann, kann genutzt werden, um einen kompletten Desktop innerhalb der Cloud zu nutzen. Da können Sie also quasi das Maintainen Ihrer Windows-Desktops komplett an uns outsourcen. E-Mail, Corporate E-Mail und Backup und diverse andere Funktionalitäten sind natürlich auch da. Für hybride Architekturen haben wir noch eine ganze Reihe von Funktionen wie Direct Connect oder Data Backup und diverse Migrationslösungen. Kombiniert wird das Ganze mit Supportdiensten, also so eine Cloud zu betreiben ist eine Sache, aber die meisten Kunden möchten gerne mal jemanden fragen, bei Problemen Hilfestellungen bekommen. Das heißt, wir haben Professional Services, wir haben einen Support. Wir haben aber auch Solution Architects. Das sind Leute, die sich mit Ihnen zusammensetzen, um eine Lösung zu implementieren. Sie haben ein Problem, Sie möchten gerne irgendeine Business-Applikation in die Cloud bringen. Da helfen unsere Solution Architects, Ihnen das entsprechend umzusetzen und auf der Cloud bei uns zu implementieren. Ja, das ist ein Überblick über die Cloud. So sieht eine große Cloud heutzutage aus. Bietet eine ganze Reihe von Vorteilen. Und da trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Wenn Sie das mal mit anderen Clouds vergleichen, dann werden Sie feststellen, Amazon Web Services ist wesentlich breiter aufgestellt und wesentlich tiefer, weil wir einfach im Laufe der Jahre immer mehr dazu entwickelt haben. Ja, zu der Infrastruktur an Services gehört natürlich auch eine geografische Ausbreitung. Die meisten Dienstanbieter im Internet sind nicht mehr sehr lokal fokussiert, sondern man möchte auf jeden Fall die Welt erreichen. Nicht jeder will das, aber die Möglichkeit sollte man zumindest haben. Jeder kleine Stern auf dieser Karte ist eine von den 11 Regionen, die wir im Moment haben. Eine Region bei uns, und da muss man aufpassen, andere Cloud-Anbieter haben da etwas andere Definitionen. Eine Region bei uns ist immer ein örtlich begrenztes Gebiet, in dem mindestens 2 Rechenzentren stehen. Ein Rechenzentrum oder eine Gruppe von Rechenzentren bilden eine sogenannte Verfügbarkeitszone. In jeder Region haben wir mindestens 2 Verfügbarkeitszonen. Die großen Regionen haben sogar 3 bis 4, weil wir die Garantie geben, dass innerhalb einer Region maximal eine Verfügbarkeitszone ausfällt. Das heißt also, unsere gesamte Infrastruktur ist so gebaut, dass im schlimmsten Fall maximal eine Verfügbarkeitszone, also in der Regel ein Rechenzentrum, ausfällt. Wenn Sie Ihre Applikation so bauen, dass Sie in mindestens 2 Verfügbarkeitszonen präsent sind und entsprechende Redundanzfunktionen nutzen, dann haben Sie dadurch die Garantie, dass eigentlich Ihr Service nie aus dem Internet verschwindet. Sie haben halt eine komplette Verfügbarkeit. Das können Sie noch steigern. Sie können natürlich in mehreren Regionen gleichzeitig verfügbar sein. Wir bieten auch da Möglichkeiten, dass Sie automatische Datenreplizierung nutzen. Allerdings möchte ich jetzt auch dazu sagen, die Regionen sind immer in sich abgeschlossen. Wir bieten zwar Möglichkeiten, dass Daten problemlos von einer Region in eine andere bewegt werden, das ist aber immer etwas, das Sie als Kunde selber triggern. Wir werden nie Daten aus einer Region in eine andere Region übertragen. Das ist also ganz wichtig, weil speziell hier in Deutschland zum Beispiel, sehen Sie den Stern da in der Mitte von Europa, das ist Frankfurt, unsere Frankfurter Region. Wenn Sie sich entschließen, in Frankfurt einen Dienst zu betreiben, dann können wir Ihnen garantieren, dass die Daten garantiert immer nur in Frankfurt gelagert werden. Das heißt, wenn Sie also datenschutzrechtliche Anforderungen haben, dann können Sie das über diesen Weg sicherstellen, dass also die Daten ausschließlich in Frankfurt gelagert werden. Es sei denn, Sie entschließen sich zum Beispiel eine Replikation nach Dublin zu machen, das wäre der Stern links davon, dann sind Sie immer noch in Europa, aber Sie haben eine Replizierung in einer anderen Region. Aber auch Frankfurt besteht aus 2 Rechenzentren. Das heißt also, Sie haben die Redundanz schon in der Region. Sie müssen also nicht aus Frankfurt raus. So, zu den Verfügbarkeitszonen haben wir noch 53 Knotenpunkte. Das sind die Anbindungen, wo das Amazon-Netzwerk ans Internet angebunden wird. Amazon ist ein recht großer Internetbetrieb. Dementsprechend haben wir viele Knotenpunkte, Peering Points, wo wir unser Netzwerk mit dem restlichen Internet verknüpft haben. Das garantiert Ihnen eigentlich weltweit eine sehr gute Verfügbarkeit. Dort stehen dann auch die Edge Location Services, also unsere Content Delivery Networks zum Beispiel, die stehen direkt in den Peering Points, sodass sie also ganz nah am möglichen Kunden sind, wenn Latenzen für sie wichtig sind. Ja, gut. Dann schauen wir uns mal an, wieso Amazon so groß geworden ist. Und auch da spielt jetzt wieder das, was ich anfangs gesagt habe, eine sehr große Rolle. Das nennen wir den AWS Innovationszyklus. Wir fangen einfach mal irgendwo an. Wenn wir höhere Auslastung bekommen, dann heißt es, wir müssen mehr Hardware kaufen. Also eine Erhöhung der Auslastung zwingt uns, die Hardware auszubauen. Das ist recht offensichtlich. Wir bieten Ihnen ja an, dass Sie im Prinzip beliebig wachsen können. Wenn Sie also Rechner brauchen, dann kriegen Sie die bei uns quasi ohne Limit. Mehr Infrastruktur heißt aber, dass wir genau diese Skalierungseffekte besser nutzen können. Das heißt, je mehr Infrastruktur wir kaufen, desto besser können wir die Skaleneffekte nutzen. Das führt zu einer geringeren Infrastruktur. Also unsere Infrastrukturkosten senken sich, je mehr wir wachsen. Das können wir einerseits zur Innovation nutzen, tun wir auch, wir bauen immer wieder neue Dienste dazu. Amazon ist dafür bekannt, dass wir eigentlich quasi alles das, was wir an Gewinn erwirtschaften, sofort wieder in die Innovation stecken, in das Wachstum der Firma. Wir können aber auch das nutzen, um unsere Preise zu senken. Amazon ist von jeher eine Firma, die mit sehr geringen Margen groß geworden ist. Wenn Sie im Retail-Bereich arbeiten, dann ist das ein Bereich mit hohem Wettbewerb und traditionell sehr schwachen Margen. Das heißt, die Firma Amazon ist seit Geburt quasi darauf getrimmt, mit recht schwachen, margigen Geschäften zu arbeiten. Und diese DNA haben wir auch weiter in unser Cloud-Geschäft übertragen. Das heißt, wir geben, wenn wir Kostensenkungen haben, das als Preissenkungen an unsere Kunden weiter. Und günstigere Preise führt in der Regel dazu, dass wir wieder mehr Kunden bekommen. Weil wenn es günstiger wird, wird es attraktiver und damit kommen wir wieder dazu, die Auslastung hochzutreiben. Und da schließt sich dieser Innovationszyklus. Das ist jetzt keine abstrakte Geschichte, sondern das ist das, was wir seit 10 Jahren bei AWS leben. Und das hat dazu geführt, und da sehen wir jetzt, dass das alles nicht irgendwie theoretisch ist, dass wir seit 2006 tatsächlich 51 Mal unsere Preise gesenkt haben. Es hat keine Preiserhöhung gegeben. Wir haben, wenn wir diese Skaleneffekte genutzt haben, immer wieder das auch an unsere Kunden weitergegeben. Wir wollen, dass wir diesen Innovationszyklus weitertreiben können. Deshalb ist es auch eher unwahrscheinlich, dass wir irgendwann aufhören, die Preise zu senken. Auch wieder so ein Punkt hier, Risiko. Oftmals höre ich, wenn wir dann in der Cloud sind, dann werden irgendwann die Preise angehoben. Dann werden wir gemolken. Ja, ich kann jetzt nicht versprechen, dass das nicht so ist, aber ich kann sagen, mit 51 Preissenkungen in 10 Jahren haben wir zumindest eine einigermaßen glaubhafte Geschichte hingelegt, dass das eigentlich nicht unser Ziel ist. Gut. So, schauen wir uns das Innovationswachstum nochmal von einer leicht anderen Perspektive an. Diese Folie beschreibt so ein bisschen über die Jahre, wie wir Innovation betrieben haben. Immer wieder neue Dienste und diese Zahl plus 24 plus 48 ist die Zahl der neuen Dienste, die wir in dem Jahr jeweils zur Verfügung gestellt haben. 2013 hört es auf. Die 2014er Zahl war irgendwie knapp über 500 und danach habe ich aufgehört zu zählen. Also der Trend ist tatsächlich immer noch ansteigend. Es ist sehr beachtlich, wie wir das über 10 Jahre konsequent durchhalten konnten. So, und als Beispiel möchte ich jetzt nochmal einen Dienst vorstellen, den wir noch gar nicht so lange haben. Er ist seit letzter Woche oder Anfang dieser Woche, glaube ich sogar, in Frankfurt verfügbar und der nennt sich AWS Lambda. Lambda ist wahrscheinlich der nächste Schritt im Bereich Cloud Computing. Cloud Computing war bisher sehr infrastrukturlastig. Sie konnten zwar die Rechner und die Speicherleistung bei uns mieten, wenn sie brauchten, und wenn sie nicht mehr brauchten, dann haben sie einfach wieder abbestellt. Aber es war immer so, dass sie Infrastruktur in irgendeiner Form bei uns mieten mussten. Das können sie auch weiterhin, das wird es wahrscheinlich nicht geben, da wird nicht weggehen. Wir möchten aber auch gerne ihnen Alternativen zur Verfügung stellen. Zum Beispiel bei dem Internet of Things haben wir gemerkt, dass es sehr schwierig ist für die Betreiber von diesen IoT-Infrastrukturen vorherzusagen, wie viel sie denn brauchen. Wie viel Rechenleistung von der Cloud brauche ich denn? Und wie verteilt sich das über den Tag? Und muss ich die dann managen? Muss ich wieder einen Rechner abschalten, dazuschalten? Muss ich die selbst provisionieren? Das ist im Prinzip alles möglich. Sie können das mit der existierenden Cloud-Infrastruktur machen. Es ist aber sehr lästig. AWS Lambda versucht einen komplett neuen Ansatz. Wir bieten die Möglichkeit, dass Sie gesteuert oder getriggert durch eine ganze Reihe von Events, die wir zur Verfügung stellen, Code ausführen können. Schauen wir uns das mal an, wie das aussieht. Hier haben wir mal ein Beispiel. Zum Beispiel, Sie haben eine Webseite, da kann jemand Fotos hochladen. Und eine der Aktionen ist dann, die Fotos müssen runterskaliert werden für Thumbnails und in der entsprechenden Datenbank registriert werden. Das können Sie mit einem klassischen Webserver machen, der dann das Bild bekommt, dann läuft auf dem Webserver oder dem Backend des Webservers ein entsprechender Prozess an, der macht die Runterskalierung und packt die Bilder in die Datenbank. Da Sie aber nicht wissen, wie viele Bilder zu jeder Zeit kommen, müssen Sie eine hochelastische Infrastruktur maintainen und sicherstellen, dass die jederzeit zur Verfügung ist. Oder Sie können AWS Lambda nutzen. Da schreiben Sie in S3 mit einem Stück Code, das kann JavaScript sein, das kann Python, Java sein und wahrscheinlich auch einige andere Sprachen in Zukunft, was denn zu tun ist. Der Event kommt rein, Ihr Code läuft automatisch an in einer entsprechenden Sandbox, macht, was er tun soll und speichert das Ergebnis wieder in die Datenbank. Ob Sie da gerade eine Anfrage kriegen, 1000 oder 1 Million, kann Ihnen egal sein. Sie zahlen für keine Infrastruktur. Sie zahlen lediglich für die Rechenzeit, die dieser entsprechende Code-Snippet pro Aktion verbraucht hat. Das sind also tausendstel Pfennigbeträge letztendlich pro Aktion. Und insofern haben Sie die Skalierung geschenkt bekommen. Und das macht das Ganze sehr interessant, weil Sie brauchen für diese Anwendung keine Infrastruktur mehr. Sie müssen keine Rechenzeit, keine Rechenkapazität vorhalten. Die Skalierung kriegen Sie geschenkt. Das Deployment ist plötzlich weg. Sie kriegen eine garantierte Sandbox. Da ist eine vorgefertigte Linux-Umgebung. Da können Sie Ihr Code ausführen lassen. Und wenn der Code zu Ende ist, wird die Sandbox wieder komplett recycelt. Fehlertoleranz. Wenn das nicht klappt, stellen wir sicher, dass wir sofort einen Alternativcontainer zur Verfügung stellen. Die Überwachung ist relativ simpel. Sie müssen zumindest nicht mehr sicherstellen, dass die Infrastruktur die ganze Zeit da ist. Wir garantieren, dass AWS Lambda als Service zur Verfügung steht. Entsprechendes Login ist vorhanden und ja, Sie brauchen auch keinen Webserver-Frontend mehr betreiben. Das können Sie natürlich, aber Sie können auch die ganze Webseite statisch in S3 hosten und alles Dynamische, was bisher als Servlet abgelaufen ist, über AWS Lambda-Skripte laufen lassen und insofern den kompletten Webserver weglassen. Den brauchen Sie dann nicht mehr. Das ist alles Infrastruktur, die dann von Amazon gewartet wird. Auch Sicherheitsupdates brauchen Sie nicht mehr machen. Das garantieren wir Ihnen, dass die entsprechenden Umgebungen immer die neuesten Sicherheitspatches haben. Ja, insofern ist das ja ein Paradigmenwechsel. Weg von, ich habe infrastrukturell orientiertes IT zu, ich habe eventorientiertes IT. Ich gehe weg von der klassischen Infrastruktur. Jede Lambda-Aktion wird gestartet durch ein Ereignis. Ereignisse gibt es übrigens viele. Also zum Beispiel, wer S3 kennt, da gibt es eine ganze Reihe Aktionen, die Sie durchführen können. Jede Aktion triggert potenziell ein Lambda-Skript. Oder wenn Sie Kinesis benutzen, unser Echtzeit-Datenanalysesystem, da gibt es eine ganze Reihe Events, die Sie definieren können. dass wenn Sie irgendwo was sehen in Ihren Logdaten oder in den reinkommenden Daten, dann können Sie ein Ereignis starten und das triggert dann ein Lambda-Event. Die Unter- und Überprovisionierung fällt komplett weg, weil Ihnen ist wurscht, wie viele da reinkommt. Ja, Sie müssen für die verbrauchte Rechenleistung am Ende zahlen. Aber Sie müssen sich nicht Gedanken machen, wie viel muss ich denn vorenthalten. Und Sie skalieren auch nicht mehr im Stundenrhythmus, wie das bei EC2 noch der Fall ist, sondern Sie skalieren quasi im Sekundenrhythmus. Das macht das Ganze viel, viel dynamischer. Und wie gesagt, Sie zahlen tatsächlich nur für die Leistung, die Sie wirklich nutzen. Insofern ist AWS Lambda eine äußerst attraktive Möglichkeit, die die Cloud bietet. Und ich glaube nicht, dass Sie das in einem eigenen Rechenzentrum so einfach realisieren können. Ja, noch ein bisschen was zum Code. Das wird jetzt etwas technischer, aber ich würde gerne auch noch ein bisschen die Hintergründe von AWS Lambda beleuchten. Also Sie können eigene Prozesse und Threads starten. Da werden dann entsprechende Skripte ausgeführt. Die Dateien können Sie in /temp lesen und schreiben. Also sind Sie nicht persistent, deshalb /temp. Dafür gibt es dann Datenbanken, DynamoDB oder entsprechende SQL-Datenbanken, die wir im Programm haben. Sie können eigene Bibliotheken verwenden. Also Sie haben im Prinzip eine volle Linux-Umgebung zur Verfügung, wenn Sie möchten. Aber die primären Sprachen sind Java, Python und Node.js derzeit. Aber in Python kann man immer ein System und dann irgendwo in eine andere Sprache wechseln, wenn Sie das möchten. Also das geht alles. Gut, wenn Sie über Fragen haben, können Sie gerne mich unterbrechen. Gut. So, dann schauen wir uns nochmal ein Hello World an. Nur, dass ich auch ein bisschen Code hier in der Präsentation hatte. So, das ist jetzt eine JavaScript-Version von so einem sogenannten Event-Händler. Den würden Sie dann irgendwo in S3 hinterlegen und mit dem Event verknüpfen, mit dem Sie da dann die Aktion starten wollen. Ja, das ist im Prinzip einfach nur eine JavaScript-Funktion, die Sie definieren und dann haben Sie da eine Möglichkeit, einen String zurückzugeben. Im einfachsten Fall, in der Regel, möchten Sie natürlich da auf Datenbanken arbeiten. Also wenn irgendwo Daten persistiert werden müssen, dann empfiehlt sich entweder mit Dynamo oder mit einer SQL-Datenbank zu sprechen, um dann die empfangenen Daten da reinzuspeichern oder zu lesen und wieder rauszuschreiben. Ja, das war das Hello World. Noch ein kurzer Vergleich, wie das denn jetzt aussieht. Das Konzept ist halt noch etwas neu, deshalb würde ich gerne das nochmal gegenüberstellen. Also hier auf der linken Seite haben Sie die klassische Welt mit EC2 oder unserem Elastic Container Service. Da haben Sie stundenbasierte Abrechnungen, also das ist die Granularität, die wir zur Verfügung stellen. Das ist auch schon recht flexibel, aber halt wie gesagt, Sie müssen, wenn Sie einen Rechner haben, den dann für immer eine volle Stunde bezahlen. Sie sind sehr flexibel, weil ja, was Betriebssystemwahl angeht und Instanztyp, da haben Sie volle Freiheit. Sie können also jeden unserer Instanztypen wählen mit Linux, FreeBSD, Windows, was auch immer. Die Fehlertoleranz müssen Sie dann selber sicherstellen. Die Verfügbarkeit der Instanz ebenso und auch die Skalierung. Wenn Sie mehrere Instanzen brauchen, wir bieten halt Services wie den Elastic Load Balancer an, der dann automatisch weitere Instanzen zuschaltet, wenn Sie die benötigen. Aber das müssen Sie entsprechend konfigurieren. Und Sie haben die volle Flexibilität, beliebige Programmiersprachen einzusetzen. So, in der AWS Lambda-Welt sieht es ein bisschen anders aus. Es ist ereignisgesteuert. Sie haben im Prinzip keine Infrastruktur mehr, die Sie selber verwalten müssen. Es wird immer dann bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Die Fehlertoleranz ist eingebaut. Wenn eine Aktion nicht funktioniert, also ein Fehler bei der Bearbeitung des AWS Lambda-Skripts auftrat, dann versuchen wir das nochmal für eine gewisse Zeit. Und erst wenn es also dauerhafte Fehler gibt, dann hören wir auf. Aber wenn es ein temporärer Fehler ist, dann wird der automatisch von unserer Infrastruktur geschluckt. Skaliert mit der Ereignisrate, also ob Sie jetzt 1 Million oder eine Aktion triggern, ist im Prinzip völlig egal. Wir haben die Infrastruktur, die das auf jeden Fall handeln kann. Ja, und es ist stateless Code. Da steht noch Node.js und Java Code. Mittlerweile geht Python also auch. Jo, das war's. Ich hoffe, ich habe Ihnen so ein bisschen die Cloud näher gebracht und vielleicht die ein oder anderen Ängste genommen, die viele haben. Aber ich wollte auch vor allen Dingen Ihnen die Chancen aufzeigen, die die Cloud heute bietet. Wir stehen in der IT-Welt vor einem riesigen Wechsel. Der Betrieb von klassischen Rechenzentren wird ja quasi das Auslaufmodell sein. Es wird keiner mehr betreiben, der preissensitiv ist oder der im Wettbewerb bestehen möchte. Jeder, der wettbewerbsfähig sein möchte, der mit der Zeit gehen will, der die neuen Chancen nutzen will, geht in die Cloud in nächster Zeit. Deshalb überlegen Sie sich, wo Sie sein wollen, in der Cloud oder im eigenen Rechenzentrum. Wenn Sie in die Cloud gehen wollen, können Sie uns gerne unten am Stand besuchen. Da können wir Ihnen durchaus nützliche Tipps geben. Wenn Sie Interesse haben, bei uns mitzumachen, wie gesagt, mein Team, speziell Kernel Hypervisor-Bereich, Low-Level Linux. Wir suchen noch Leute in Dresden. Sprechen Sie mich an, sprechen Sie die Caroline an oder kommen Sie einfach zum Stand. Gut, ja, damit bin ich am Ende, es sei denn, Sie haben noch Fragen. Ja. Ja, warten Sie kurz, wir haben ja noch, ja, ein paar Minuten haben wir noch.
Ja, ich hätte nur eine ganz kurze Frage.
Ja.
Ist irgendwas von den Services, die Sie vorgestellt haben, Open Source? Weil, also momentan könnte man so ein bisschen denken, dass Sie die ganze Zeit erzählt haben, wir sollen uns halt nicht mit Technik beschäftigen, sondern die Technik bei Amazon kaufen. Und da sehe ich so ganz bisschen den Bezug zu Linux-Tagen nicht und frage mich gerade, ob irgendwas von den Sachen, die Sie da entwickeln, Open Source ist, sodass man daran teilhaben kann oder wie schaut das aus?
Ja, das ist eine gute Frage.
Okay.
Ja, wir benutzen sehr, sehr viel Open Source. Also, wie ich sagte, wir benutzen Linux. Unser Hypervisor ist Xen. Das sind beides große Open-Source-Produkte, an denen wir auch weiter mitarbeiten. Ich hatte es auf einer Folie. Der Elastic Container Service zum Beispiel ist einer der neueren Services, wird komplett auf GitHub entwickelt. Also die gesamte Kontrollinfrastruktur liegt auf GitHub, kann jeder einsehen, kann jeder mitmachen. Bei älteren Services ist es nicht unbedingt so. Die stammen noch aus einer Zeit, wo Amazon nicht ganz so offen war. Aber modernere Services sind sehr stark da und das, was mein Team macht, also wir versuchen häufiger, wenn wir einen Fix im Kern haben, dann geht der in der Regel upstream. Genauso Xen Hypervisor, wir sind im Hotpatching-Projekt beim Xen sehr aktiv. Die initiale Technologie wurde von Amazon entwickelt und wir arbeiten gerade mit anderen Xen-Entwicklern daran, die in Upstream-Xen zu bekommen. Gut. Gute Frage. Da hinten ist noch eine Frage.
Ja, ein Thema haben Sie ja jetzt konsequent ausgelassen. Also es ist natürlich alles viel billiger und viel schöner und viel schneller, wenn man das bei Amazon macht. Das ist ja aber nicht der Grund, warum die Leute sagen, ich mache mir mein eigenes Rechenzentrum, weil das kostet mich mehr und das mag ich. Die Leute machen es ja meistens, weil sie Bedenken haben, was den Datenschutz angeht. Also die haben halt einfach keine Lust, ihre Daten, es geht ja jetzt nicht nur um Rechenzeiten, die man da irgendwie kauft, sondern es geht ja meistens auch um Speicherplatz, um Mailverwaltung, um irgendwelche Dokumente, die abgelegt werden. Und sie sind ja nicht der Erste, der das macht. Also ich meine, es gab ja vorher schon Cloud-Services, bevor es AWS gab. Was ist denn die Antwort darauf? Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich würde das schon machen, also das klingt ja alles ganz gut und es ist ja alles viel besser, als die eigenen Brötchen zu backen, aber ich habe da halt Bedenken. Und auch wenn das in Frankfurt gehostet wird, das ist, was kann man dagegen sagen? Also wo ist jetzt die revolutionäre neue Aussage, um jetzt die Leute auch noch dazu zu kriegen?
Naja, die Bedenken, also hier in Deutschland sind sie natürlich sehr stark. Da ist zunächst mal die Antwort Frankfurt. Also wenn man die Daten in Frankfurt speichert, garantieren wir, dass die Daten in Frankfurt bleiben. So, wenn man sagt, okay, ich will das aber jetzt nochmal extra absichern, wir haben zum Beispiel mit unseren Key Management Service Modulen die Möglichkeit, dass man alle Daten at rest oder in transit, also auf der Platte oder innerhalb des Netzwerks verschlüsselt. Komplett mit Schlüsseln, die nur der Kunde zugreifen kann. Da hat Amazon selber keinen Zugriff drauf. Das heißt, für uns sind die ganzen Daten Bitblobs, Müll. Insofern hat der Kunde schon die Garantie, es bleibt alles in der Zone, es sei denn, er transferiert selber. Und außer ihm kann eigentlich keiner darauf zugreifen. Aber jetzt kommt natürlich dann als Nachfrage immer, und die Geheimdienste oder hier die US-Regierung. Das, was für den Cloud-Provider das wichtigste Kapital ist, ist das Vertrauen des Kunden. Insofern versuchen wir als Amazon alles zu tun, um dieses Vertrauen der Kunden auch zu erhalten. Das ist die wichtigste Währung, die wir haben. So, jetzt sind natürlich wir auch an Recht und Gesetz gebunden in den jeweiligen Ländern. Wir versuchen zumindest volle Transparenz herzustellen. Sollte es also tatsächlich eine Anfrage irgendeiner Regierung geben, dann versuchen wir sehr, sehr hart, sofern uns das gesetzlich erlaubt ist, die Kunden zumindest über dieses Ansinnen zu informieren, dass der Kunde dann auch entsprechende Schritte einleiten kann. Wenn ihr jetzt sagt, okay, CIA, die kommen ja auch bei euch rein und holen sich die Daten auch so, ohne dass ihr das merkt. Das kann man jetzt nicht ausschließen, aber ich kann sagen, wir haben ein Team von über 100 Sicherheitsmitarbeitern, die sich quasi den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen, als Leute da aus den Rechenzentren rauszuhalten, die da nie hingehören. Ich habe ein eigenes Sicherheitsteam, weil ich bin für den Hypervisor verantwortlich, die sich damit beschäftigen, den Hypervisor so sicher wie möglich gegen jede Fremdeinwirkung abzusichern. Das ist perfekt. Ich hoffe, ich weiß es nicht. Aber wenn man realistisch ist, das Rechenzentrum, was man sich selber baut, ist garantiert schlechter gegen derartige Angriffe gesichert als die Rechenzentren bei uns. Weil da sitzt keiner, der bei jedem Sicherheitsloch...
Die sind aber auch nicht so ein lohnendes Ziel.
Ja, aber wir haben Petabyte von Daten. Da muss man dann auch sagen, es wird keiner die kompletten Petabytes abziehen wollen, abgesehen davon, dass das nie möglich ist. Aber wenn, dann sind es auch selektive Angriffe. Und genauso, wenn man ein interessantes Ziel ist, dann ja, muss man sich entsprechend verteidigen. Und da sage ich ganz klar, das kann man in einem Amazon-Rechenzentrum mit Sicherheit besser als in einem eigenen Rechenzentrum. Aber ehrlich gesagt, die meisten, die einen Webshop haben, die machen sich kaum Gedanken darüber, dass der CIA die Daten haben möchte, glaube ich. Also das kann man machen, aber dann lebt man in einer ziemlichen Paranoia-Welt. Es gibt sicherlich Dienste, die da deutlich andere Anforderungen haben, aber 99% der Leute, die im Web aktiv sind, die sind ganz ehrlich, ja, da sind Terroristen, Leute, die Konkurrenz, die Daten klauen will, das sind alles valide Angriffsszenarien, die man im Kopf haben muss. Und ich glaube, dafür haben wir eine gute Antwort. Wenn es darum geht, ja, der Geheimdienst ist hinter mir her, ja, dann wird schon schwierig, aber ich hoffe, auch da haben wir eine gute Antwort.
Gut. Okay, danke.
Sonst noch eine Frage? Ansonsten sind wir auch am Ende der Zeit. Wenn noch jemand Fragen hat, ich bin unten heute und morgen noch zu finden. Vielen Dank.